Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Heute aus Valencia, aus der Praxis Dr. Ulrich Werth, der Erfinder der ewigen Nadel. Und ich möchte heute mit ihm über das Wesen von Parkinson, also die Ursachen und so weiter sprechen, dass wir das Parkinson-Phänomen verstehen und die Potenziale für Heilung ausloten. Ulrich, du hast jetzt über 5000 Parkinson-Patienten behandelt und hast Gott sei Dank in der Maris Alcacer eine wunderbare Schülerin, eine Ärztin, die eine ruhige, sichere Hand hat. Das heißt, ihr macht zusammen die Behandlungspläne auf den Ohren, wie viele Nadeln wohin kommen. Das heißt, 5000 Erfahrungsfälle hast du. Parkinson ist ja nicht wie bei einem Auto, jetzt irgendwo da mal ein Defekt, man tauscht es aus und gut ist. Was ist eigentlich Parkinson? Ja, die meisten haben das, den Tremor vor Augen oder diesen Gang, aber was geschieht da eigentlich? Und welche Ursachen? Das würde mich ganz stark nochmal interessieren. Welche Ursachen hat Parkinson?
Gut, dann fangen wir mit den Ursachen an. Ja. Also zuerst mal haben wir festgestellt, bei den 5000, bei 90% wird in unserem Fragebogen beantwortet, schlimmes emotionales Trauma liegt in der Vorgeschichte. So,
als Kind oder auch als Erwachsener?
Als Erwachsener.
Als Erwachsener.
Also, die Kindheit, da hat er hat ein Psychologe in Granada darüber promoviert. Der hat das emotionale Trauma bei Parkinson war sein Thema. Mhm. Und der hat besonders die Kindheitserlebnisse hervorgerufen, dass jetzt der Erwachsene nachher besonders sensibilisiert ist auf bestimmte Erlebnisse, jetzt Frustrationen. Das heißt, auf die Kindheit will ich jetzt nicht eingehen, aber solche Erlebnisse, die wirklich einschneidend sind, speziell für diesen Menschen, ist es das schlimmste Erlebnis, was er sich vorstellen könnte. Mhm. Zum Beispiel hat er sein Leben lang ein Unternehmen aufgebaut, zum Blühen gebracht. Dann ist er älter, übergibt es sein Kind und das Kind macht alles kaputt. So. Und dann war das Lebenswerk umsonst. Ja. Das ist zum Beispiel Auslöser. Kurze Zeit danach kriegt der Patient Parkinson, so zum Beispiel. Ja. Oder manche haben eben dieses furchtbare Erlebnis, ein Kind wird verunglückt, das eigene Kind. Das ist etwas, was man kaum so überwinden kann. Solche Fälle fallen mir jetzt ein.
Ja.
Also das ist die überwiegende Mehrzahl der Patienten, die ganz schlimme Erlebnisse haben. Oder jetzt der Marconi ist der Doktor, der hat selber auch Parkinson und der hat dann aber darüber promoviert, über das emotionale Trauma und hat auch Psychotherapie für Parkinson-Patienten gemacht, weil das hat ja auch einen psychischen Aspekt. Mhm. Das, zwar die Nadeln wirken wie ein Wunder, aber wenn man die Psyche nicht auch pflegt, dann ist die Wirkung der Nadel natürlich sehr stark eingeschränkt.
Ja.
Das muss man eben einfach alles multifaktoriell sehen. Alles in der Welt hat ja viele Ursachen, die zusammenwirken, zwar Hauptursachen, aber auch so. Er hatte die Erfahrung, er war bei einem großen Konzern bis zur Chefetage, hat er sich hochgedient, aber dann haben die gesagt, nee, er ist zu menschlich, das können wir hier nicht gebrauchen. Mhm. So, er hatte ein zu gutes Herz. Rausgeflogen und es war sein Lebenswerk, Parkinson, ja.
Was geschieht da? Also in deinem Buch heißt es ja vor allen Dingen, dass die Substantia nigra degeneriert.
Genau. Jetzt Substantia nigra produziert das Dopamin, in den Nervenzellen das Dopamin produziert. Und wenn viel Dopamin ausgeschüttet wird, dann das ist der Transmitter der Freude, dann bewegt sich der Mensch mehr. Mhm. Das sehen wir ja schon beim Hund, wenn er sich freut, dann springt der. Tiere sind in dem Moment in der Beziehung so wie Menschen.
Ja.
Die Menschen, Kinder, wenn sie einen sehen und vor Freude springen die in die Luft und laufen los. Oder wenn sie ausgelassen sind, das ist der Transmitter, ist das Dopamin, ist der Transmitter der Freude. Ist jetzt aber so eine furchtbare Frustration eingetreten, dass das Lebenswerk zusammenbricht, zum Beispiel, dann ist das alles, was man erlebt, auf so einem furchtbar traurigen Hintergrund. Ja. Und dieser traurige Hintergrund führt dazu, dass die Dopaminproduktion und Ausschüttung natürlich reduziert wird. Das heißt, die Substantia nigra wird so gut wie gar nicht gebraucht. Da kommen keine Inputs und keine, und ganz wenig Outputs. Mhm. Also, und Nervenzellen, die nicht gebraucht werden, sterben einfach ab. So,
Use it or lose it, hast du geschrieben. Genau. Ja. Mhm.
Ja. Das ist meine eigentlich einleuchtende Hypothese. Es kann gar nicht anders sein, wie Parkinson entsteht. Natürlich ist die Substantia nigra auch Giften gegenüber sehr empfindlich. Das haben wir bei tiefen Narkosen.
Ja.
Bei Sauerstoffmangel sterben die Nervenzellen ja sehr schnell ab. Und dann haben wir ja manchmal, wie bei einem Enrico Schulz, der nachher später durch die Evinadin völlig intakt wieder war, der Boxer, haben wir das, dass nach mehreren Operationen, mehreren tiefen Narkosen einfach Parkinson auftritt. So.
Was würdest du da in dem Fall, müsste man doch eigentlich über unsere Narkose,
ja,
also die mit den Anästhesisten neue Narkosen.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Kollegen da nur froh sind, wenn derjenige wieder wach wird. Mhm. Aber wie tief die Narkose und wie lange die ist, was das für eine Belastung ist, ich meine, manchmal geht es nicht anders. Ich hatte einen Parkinson-Patienten, der ist die Treppe runtergefallen und da waren alle Wirbel gebrochen. Da mussten sie natürlich überall Metallimplantate machen, um die Wirbelsäule wieder aufzurichten. Sonst wäre kaum noch lebensfähig gewesen. So. Da ging auch keine Spinalanästhesie. Spinalanästhesie ist die Alternative. Da wird einfach da, wo das Nervenwasser das Rückenmark umspült, wird ein Lokalanästhetikum eingespritzt und dann ist der ganze untere Körper praktisch empfindungslos. Da kann man natürlich operieren, ohne dass das Gehirn geschädigt werden kann.
Ja.
Das ist wirklich empfehlenswert, macht aber viel mehr Arbeit und nicht alle Anästhesisten sind dafür ausgebildet.
Ah, okay. Also Spinalanästhesie ist ja auch diese Periduralanästhesie.
Ja, das ja auch,
ist das. Okay, was manchmal auch bei Geburten oder so.
Ja, genau. Da wird es ja auch praktiziert.
Das heißt, das wäre ein Teil Prävention, aber diese Traumata und welche Gifte wären es noch? Also neben den Anästhesien.
Jetzt gestern hatte ich einen Patienten, der arbeitet in einem Werk, wo Aluminiumdämpfen ausgesetzt ist.
Okay.
Und er sagt, ja, die sind gerade noch so innerhalb der Grenzwerte, aber dann frage ich mich mal,
wenn
die Grenzwerte, die haben sie vielleicht auch so geschoben, damit mit der Umsatz richtig stimmt, weil die Politik ist ja mit den Konzernen verquickt und die machen die Gesetze.
Ja, ja.
Nicht die Politiker, sondern die Konzerne.
Ich glaube, der erste Grenzwert fürs Röntgen war Rötung der Haut. Rötung der Haut.
Ach so.
Das, also als Marie Curie, ja, und so da dran war, Rötung der Haut, und das ist ungefähr 1 Million Mal mehr als der heutige Grenzwert.
Mm.
Also Aluminiumdämpfer als Beispiel, also toxische Stoffe.
Ich habe auch schon, die Industrie spielt ja nicht immer mit, einen Maler gehabt, der sehr viel mit Terpentin zu tun hatte, dann hat er Parkinson gekriegt. Also es gibt schon viele Gifte. Und manchmal wird auch diskutiert, Quecksilber spielt eine Rolle. Aber was das Gute ist, das hast du ja vorhin gesagt, dass meine Nadeln auch entgiften.
Ja.
Da habe ich zu dieser Schlussfolgerung bin ich gekommen, das müssen wir jetzt nochmal laborchemisch genau verifizieren, ja, dass wirklich durch die Nadeln, also wenn längere Zeit die Mikroimplantate aus reinem Titan in den Ohren sind, dass die Patienten weniger Gifte im Körper haben. Wir haben ja die Schwermetallvergiftungen, die sind ja so verbreitet, weil auf der Erdkruste ja so viel Quecksilber ist schon alleine. Dann wird es noch durch die Amalgamfüllung sehr verstärkt. Und viele Patienten lassen sich ja die auch entfernen, bevor sie hierher kommen. Trotzdem haben wir also, gehen wir davon aus, dass die Patienten schon mit mehreren Wochen, wenn sie mehrere Wochen meine Nadeln haben, dass sie schon entgiftet sind.
Ja, ja.
Weil die BEMA-Matte, die muss man stufenweise, also die Stärke muss man, das Magnetfeld muss man erhöhen in der Stärke.
Und diese BEMA-Matte, das ist so eine
Magnetfeldmatte, Matte. Mhm. Die jetzt gerade auch meine Nadelwirkung sehr stark unterstützt. Mhm. So, mhm. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Patienten, die schon paar Wochen, paar Monate oder ein paar Jahre die Mikroimplantate drin hatten, die konnten gleich mit der höchsten Stufe anfangen, ohne dass ihnen übel geworden ist.
Ah, okay.
Und die anderen Patienten, die wenn die zu hoch anfangen, kriegen die Übelkeit und Erbrechen. Mhm. Und sie müssen sehr viel trinken und mit der Zeit entgiftet sich der Körper durch die BEMA-Matte.
Ja.
So, okay. Das wollte ich. Und daraus haben wir die Schlussfolgerung gezogen, dass die Parkinson-Patienten können die BEMA-Matte benutzen, wenn sie die Nadeln drin haben, und dann haben sie gleich einen vollen Erfolg. Aber das wäre nochmal ein extra Thema,
ja,
für eine extra Sendung.
Dieses Trauma, im Prinzip wäre ja, was würdest du einem Menschen raten, als Neurologe und Psychiater, der ein emotionales Trauma erlitten hat? Mhm. Weil letztendlich, also ich habe ja neulich mit dem Roberto Banay, der über die neue Medizin berichtet hat, der hat gesagt, zum Beispiel Prävention bei Krebs, mhm, ja, also da geht es ja um Konflikt, mhm, ja, und dann gibt es eine Konfliktlösung und dann Heilungsphase. Also zu, mhm, im Prinzip wie zwei unterschiedliche Krankheiten, ja, mhm, und da geht es ja um eine Konfliktlösung.
Ja.
Was, und wenn man darüber spricht, sagt er, ja, wenn man das ausspricht, den Ärger, den Groll oder sonst, mhm, was, oder überhaupt sich dieses Konfliktes bewusst wird und ist es schon mitteilt, dann ist schon im Prinzip einer der notwendigen Parameter für die Entstehung, also die Somatisierung, mhm, die Verkörperlichung sozusagen, ja, dieses Konflikt genommen.
Ja,
ja, genau. Das heißt also praktisch eine, mhm, Prävention gemacht. Was, mhm, würdest du den Menschen raten? Weil hier geht es um die Freude, ja. Die, ja, Entfreudung der Gesellschaft,
ja,
ja, auf den, ja, unterschiedlichsten Weisen. Also wie könnten zum Beispiel im Vorfeld auch der Nadel oder Menschen mit einem solchen Trauma umgehen? Deiner Meinung nach. Also ne, da sind die Fakten.
Ja, so wie du sagst, ja, sie müssen das aufarbeiten. Oft sind die Menschen ja auch untereinander so isoliert.
Ja.
Die Kommunikation funktioniert ja in den letzten Jahren, je mehr die Wirtschaft nach oben geht, desto mehr geht die Kommunikation nach unten. Ja. Der Einzelne, die Individuen.
Trotz WhatsApp, geht, ja, 1000 und sonst was.
Genau, ja. WhatsApp ist dann auch, ja, die echte Kommunikation, ja, zwischen Mensch und Mensch.
Ja.
Die wird immer weniger. Und dadurch hat ja derjenige, der jetzt einen Konflikt oder eine Frustration erlebt, ja gar nicht die Möglichkeit, sein Herz auszuschütten. Mhm. Also ich kann jetzt auch nur sagen, wenn ich ein Problem, das Wort Problem benutze ich eigentlich am liebsten gar nicht.
Problem, nicht Kontrablem.
Ja.
Okay, eine Herausforderung, würde, genau, Neudeutsch heißen. Ja, ja,
eine Herausforderung, genau. Habe, dann habe ich immer Menschen um mich, da suche ich mir aber noch die bestgeeignetsten aus, wenn ich mein Herz ausschütten kann, verarbeite, ja, das, und dann sehe ich wieder weiter, wie es weitergeht, das Leben. So müsste man also denjenigen auch, so müsste der auch behandelt werden. Bloß die meisten wissen zwar, wie ihr Auto funktioniert, ihr Haus ist alles super, mhm, vom Materiellen her, aber für ihre Psyche, dass sie da jemanden haben, der, ja, sie richtig versteht,
ja,
ihr Innerstes, was sie im Innersten bewegt, den haben sie nicht. Wenn sie den, ja, haben würden,
ja,
dann wäre sicherlich erstmal schon die Grundlage dafür für die Krankheit genommen. So, für die Somatisierung, ja, wie du es sagst. Ja.
Sind es mehr Männer bei Parkinson?
Es kommt mir bald so vor.
Weil ich kenne praktisch nur Männer mit Parkinson. Weil das würde dazu passen, dass dieses Lonesome Cowboy, ich muss das alleine schaffen. Mhm. Ja? Ich will keine Schwäche zeigen, genau, dass mich das psychisch völlig fertig macht, was da geschehen ist. Das ist offensichtlich mehr Männer. Müssen wir mal im Büro fragen, mal eine Statistik. Ja, also jetzt die letzten Tage waren es doch auch nur Männer.
Ja, das stimmt.
Weil, ja, weil Männer in unserer Gesellschaft immer noch so erzogen werden, dass sie ihre Gefühle eben nicht äußern.
Ein Mann muss ein Bier vertragen, ein Mann muss ein Haus bauen und ein Mann darf keine Gefühle zeigen.
Genau. Ja, das heißt also, wenn wir wieder lernen, und die jungen Leute sollten das bitte schön und machen es vielleicht auch schon, über unsere Gefühle zu sprechen. Ja, also sozusagen eine Stärke daraus machen. Mhm. Also einfach das mal anders anschauen.
Ja.
Es ist eine Stärke über seine Gefühle, der Schwäche und des Schmerzes, der Trauer, aber auch der Wut, die in Worte zu fassen oder jemanden mitzuteilen.
Man muss sich sollte sich einfach von diesem Ego und von den Konventionen, wie ein Mann sein soll, sollte man sich einfach trennen und sagen, wenn ich ich selbst bin, so, ich kann mich zeigen, auch als kleiner Junge. In jedem Mann steckt ja eigentlich ein kleiner Junge.
Ja.
So wie in jeder Frau ein kleines Mädchen steckt. Und das ist keine Schande, sondern im Gegenteil.
Ja.
Wenn man sich das rauslässt, ich lasse einfach den Uli raus. Ich brauche keine Etikette, ich brauche keinen weißen Kittel, ich brauche das Ganze drumherum alles gar nicht. Ich bin ich und ich tue was Gutes und das ist die Hauptsache.
Das heißt also, ein Trauma ist zu 90%, ein unverarbeitetes Trauma vor.
Ja.
Ja, dass sich sozusagen de facto in eine Entfreudung des Lebens.
Ja, die Parkinson-Patienten, die ich dann kennenlerne, die deuten es auch an, aber inzwischen haben sie die Zeit und dass sie dann weitergelebt haben und doch weitergedacht haben, ist es in den Hintergrund getreten, dieses emotionale Trauma.
Ja, ja.
Wenn die Krankheit ausbricht, das ist ja meistens Monate oder Jahre später, dann müssten sie eigentlich so weit sein, so weit bringe ich die denn, dass sie jetzt sagen, ich will einen neuen Lebensinhalt haben, ich will andere Freuden in meinem Leben haben. Das Unternehmen ist vorbei, das ist zusammengebrochen, mein Lebenswerk, aber ich habe ja noch andere Freuden am Leben. Einer sagt mein Garten, der andere, der schreibt Bücher.
Ja.
Und schreibt sich dann das alles von der Leber oder musiziert oder malt.
Bei Beethovens Biografie steht, dass er sich gewundert habe, dass sein seelischer Abfall so viel Geld eingebracht hat. Beethoven.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Er hat ja bei ganz schwere Kindheit gehabt.
Das erstmal, er wurde ja zum Musizieren gezwungen, von seinem Vater nachts rausgeholt und wenn er nicht Klavier gespielt hat, dann
hat er praktisch Schläge bekommen.
Und dann, er hat sich damit selbst verwirklicht mit der Musik und dann kam ja noch die Schwerhörigkeit durch die Otosklerose dazu. Und da hat er noch geschrieben bei der dritten Symphonie, ich werde dem Schicksal in den Rachen greifen, ganz unterkriegen soll es mich gewiss nicht.
Ja.
Und also später hat er zu einem Maler geschrieben, malen Sie Bilder und ich mache Noten. Vielleicht werden wir dann ewig fortleben.
Ja.
Und er wusste eigentlich schon, dass er ewig fortleben wird. Die Musik ist eigentlich für alle schlimmen Konflikte gut geeignet, um das zu verarbeiten.
Ja.
Weil man das, die Musik ist multikulturell.
Ja.
So, die versteht jeder und
universell.
Und universell und zeitlos.
Ja. Oder Brahms Requiem, diese Arie, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.
Ja.
Das ist,
es gibt ja ein,
wunderbar.
Glaube ich, ein gesammeltes Werk von Musikstücken für bestimmte Konfliktsituationen, um die zu. Aber ich habe das bloß in dem Buch von Professor Bastian damals
gelesen. Diese Musikwissenschaftler.
Ja.
Ja. Da ist. Also es gibt so eine Forschung.
Hat geschrieben, dass es ein Sammelwerk gibt, also wie ein Rezept für jede Situation. So.
Ja.
Aber ich mache das so, also ich habe ja auch viele Herausforderungen annehmen müssen.
Ja.
Nach der Entdeckung der Elinade, da war ich ja erstmal nur Spießrutenlauf.
Kräftig.
Ja. Ganz naiv bin ich reingegangen. Also ich kann den Menschen helfen, hallo, hier bin ich.
Ja.
Und nachher die anderen, nee, warte mal ab, erstmal haben sie alles dagegen getan. Weil keiner will was Neues und keiner will plötzlich, dass sie alle geheilt werden. Das will keiner. Da musste ich also so viel Spießruten laufen, so einen steinigen Weg gehen, dass ich Tiefpunkte erlebt habe. Aber da hat mir dann, sage ich mal, Beethoven gut geholfen. Im richtigen Moment die richtige Symphonie.
Ja.
Oder das, oder was ich jetzt wieder höre, oft Appassionate, Leidenschaft. Es ist eben Leidenschaft zu heilen. Und das bestärkt mich dann.
Ja.
Ja.
Du hast ja in deinem Buch eine Studie zitiert über Parkinson von der Uni Gießen, wenn ich mich recht erinnere, dass die halt hochgerechnet haben, ja, wenn deine Methode der ewigen Nadel, also dieser Dauerohrakupunktur, Schule machen würde, dass pro Parkinson-Patient 1 Million Euro einzusparen.
Ja, das war von der Uni Tübingen, aber das ist ja nicht so schlimm.
Okay.
Ist ja jetzt egal.
Nicht Gießen.
Wichtig ist, dass dieses Ergebnis rauskam. Ja, klar. Ja.
Das heißt, 1 Million mal 4,5 Millionen. Liebe Zuschauer, Sie können mal eintippen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist, aber das sind Milliarden. Hier geht es um Milliarden.
Ja, bei 5000 Patienten, die ich behandelt habe, hat die Parkinson-Mittel produzierende Pharmaindustrie 5 Milliarden weniger Umsatz gemacht.
Stimmt das schon. Das heißt, ne, das kann man vorstellen, dass die hier Mittel und Wege gefunden haben, um
Steine in Weg zu
die Steine in den Weg zu bringen. Wobei Goethe ja gesagt hat, ne, die Steine, die uns in den Weg gelegt werden, da können wir was Wunderbares draus bauen.
Genau. Das habe ich ja auch gemacht.
Ja, genau.
Deswegen habe ich ja in meinem letzten Buch zuerst mal den Feinden gedankt.
Ja.
Ich danke meinen Feinden. Das hat wohl auch kaum bis jetzt jemand gemacht.
Ja.
Aber das war meine Eingebung.
Ja.
Ich wäre ja nicht so gut, wenn ich nicht diese Herausforderung gehabt hätte.
Ja. Das heißt, es gibt unbedingt flankierende Maßnahmen, die du ja auch deinen Patienten mit auf den Weg gibst, wenn sie halt diese jetzt mittlerweile zwischen 150, 170 Nadeln, kann man sich gar nicht vorstellen, dass die überall hinpassen.
Ja, Mikroimplantate.
Die sind ja so winzig.
0,6 mal 1,2 Millimeter. Wir haben immer noch das Wort Nadeln. Das werden wir auch wahrscheinlich nicht abschaffen können.
Ja.
Im Volksmund sprechen sie von der Ewignadel, obwohl das eben eigentlich nur ganz winzige Spitzchen sind. Aber
Spitzchen sozusagen.
Ja.
Also na gut.
Aber es ist immer noch Nadeln im Gespräch.
Ja, also flankierende Maßnahmen wie also Übungen, Körperübungen und sich etwas suchen, ein wofür?
Lebensinhalt.
Ja, Lebensinhalt, ein wofür sie eigentlich
gesund. Wie der Gerhard Hütter gesagt hat, also wichtig ist, damit das Gehirn intakt bleibt, Verstehbarkeit, man muss die Umwelt verstehen, man muss sie gestalten können, mitmachen können, was bewegen können und es muss Sinn haben, Sinnhaftigkeit. Ja. 3 Punkte hat er angeführt, die eben gegen Demenz.
Ja.
Das trifft natürlich jetzt auch, obwohl Parkinson-Patienten selten dement sind, fast nie. Das ist auch
so. Das ist auch ganz wichtig, vielleicht, dass wir das auch nochmal betonen. Sie sind so langsam, aber nicht dement.
Genau. Unter Demenz verstehe ich ja die Vergesslichkeit.
Ja.
Der Alzheimer-Patient hat etwas kurz gespeichert und nach ein paar Sekunden oder Minuten ist es wieder weg.
Ja.
Und der Parkinson-Patient, der, was der verstanden hat, ist aber gespeichert wie bei jedem Gesunden.
Ja.
Er vergisst es genauso wenig wie wir. Ja. Bloß, weil er langsamer ist, kann er pro Zeit nicht so viel aufnehmen. Wenn jemand sehr schnell spricht, dann hat er es nicht mitgekriegt sozusagen, hat es gar nicht erst gespeichert. Das ist ja ein Unterschied.
Ja, dann ist also wenn, euer Taxifahrer, der mit euch zusammenarbeitet, Herausforderung für jeden Parkinson-Patienten. Also, der kann innerhalb von einer Minute so viel Informationsbits rüberbringen.
Ja, aber wollte man sagen.
Aber also das ist ganz wichtig, also dass, dass Menschen, das die mit Parkinson-Patienten sozusagen zusammenleben oder so, die sind
die müssen
nicht dement.
Ganz viel Geduld haben. Die
ja, sondern wir brauchen Geduld, weil man muss es so vorstellen, glaube ich, nicht, als wenn der Schreibtisch, die voll wäre mit Dingen, die sonst im Hintergrund ablaufen. Mhm. Ja, also dass sozusagen die vollautomatisierten Abläufe, wie Autofahren, gehen, zugreifen, oder so, jetzt bewusst ablaufen. Nicht mehr unbewusst.
Nicht alle, aber.
Nicht alle, aber etliche. Ja. Ja. Das ist ja so, als wenn nicht, dann muss ich dauernd sortieren auf dem Schreibtisch. Mhm. Und deswegen dauert das ewig lange, ne?
Ja, genau. Also, was wollte ich noch sagen? Also, manchmal kommt es einem so vor, die Zeit wird immer schnelllebiger.
Ja.
Wir rennen alle im Hamsterrad. Rennen alle und wollen immer schneller, 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 damit wir mit der Entwicklung, mit der Beschleunigung mitkommen. Und da sagt mir ein Parkinson-Patient gestern, ich bin durch meine Krankheit auf langsam geschaltet worden.
Ja.
So kann man es auch auffassen.
Entschleunigen.
Ein Schutzmechanismus gewesen, die Krankheit.
Dank Parkinson in die Entschleunigung.
Ja, er kann nicht mehr schnell. Ich hatte auch ein Parkinson-Patient, der hat gesagt, nee, ich nehme nicht so viel Medikamente, use it or lose it. Wenn ich das durch künstliches Dopamin ersetze, bildet mein Körper ja immer weniger. Also, was mache ich? Ich nehme so wenig wie möglich davon. Und dann wollte der ins Taxi einsteigen und dann hat er gesagt, jetzt habe ich gerade Akinese. Ja, in 5 Minuten ist vielleicht vorbei. Aber die 5 Minuten wurden für uns, weil wir es ja gar nicht mehr gewöhnt sind, so lange zu warten, wie eine endlose Zeit.
Er hat das selber reflektiert. Ich habe eine Akinese, ich kann mich nicht gerade bewegen.
Ja, das müsste alle warten.
Klasse.
Müssen eben alle warten, na und? Was passiert ja nichts Schlimmeres bei Parkinson, als dass alle warten müssen.
Warten.
Und eine Patientin, die hat ihre Medikamente zum Wochenende abgesetzt und ihre Kinder, die sie sonst betreut hat, hat sie den Eltern gegeben und hat sie gesagt, am Wochenende mache ich Medikamentenfasten.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, es bekommt mir so gut, wenn ich dann nachher wieder die Kinder habe und muss wieder schneller reagieren, dann wirken die Medikamente viel besser, weil ich viel mehr Dopamin habe. Denn mit der Zeit an dem Wochenende kann sie sogar beobachten, wie es langsam besser wird, das Medikamentenfasten.
Ja.
Da muss sie sich einfach erstmal unendlich Zeit lassen.
Ja.
Und dann zieht es noch in den Ohren, sagt sie, als ob die Nadeln frisch gesetzt sind. Die tun jetzt wieder weh. Mhm. Das habe ich auch bei vielen Patienten beobachtet. Wenn die Nadeln wieder ein bisschen wehtun, das ist nicht so ein unangenehmes Wehtun, sondern wie so ein Ziehen, dann wissen sie, die wirken wieder.
Also
das sind alles so 1000 kleine Beobachtungen, die ich irgendwann mal in einem Buch bald ein Buch diktieren müsste, weil so viel Erfahrung hat ja keiner damit.
Ich kenne ja aus meiner Umgebung einen Menschen, der auch Parkinson hat und der hatte Halluzinationen.
Das ist die Nebenwirkung
schlechthin bei den Dopaminersatz. Produkten, also den schlechten Parkinson-Mittel. Und das war natürlich eine Belastung für seine Frau ohne Ende.
Ja,
fremde Menschen zu sehen oder so. Und dann hat eine Neurologin gesagt, jetzt setzen wir mal eine halbe abends ab, also runter.
Mhm.
Und dann verschwanden die.
Ja, na, da kommen wir jetzt wieder auf diesen diese unwahrscheinlich Medikamentensteigerung im Laufe von einer Parkinson'schen Krankheit. Ja. Wir hatten diese Studie nochmal von der Universität Tübingen.
Mhm.
Wir hatten 375 mit und 375 ohne Nadeln verglichen.
Ja.
Und die ohne Nadeln nehmen im Durchschnitt das wie am ersten Tag. Und die anderen nehmen nachher das Sechsfache nach 10 Jahren etwa. Das heißt also, die Dosis wird immerzu gesteigert. Und ja, was passiert? Ja. Früher oder später kriegen sie Albträume. Mhm. Danach kriegen die Patienten, das ist die Vorstufe von Halluzinationen, dann kriegen sie Halluzinationen. Ja, also eigentlich erstmal Pseudo-Halluzinationen, sagt man dazu,
ja,
als Psychiater, weil die noch nicht geglaubt werden. Der Patient kann also dann noch reflektieren.
Ich habe jetzt eine Halluzination.
Das ist eine Halluzination, aber ich habe mich optisch getäuscht. Ich sehe da welche, die gar nicht da sind.
Ja.
Und nachher irgendwann, wenn es weiter zunimmt, werden es echte Halluzinationen.
Und er kann das nicht mehr unterscheiden.
Ja, und aus den Halluzinationen. Und dann sagt er, das ist wahr. Mhm. Ich habe hier Besuch nachts im Schlafzimmer und da kommen immer irgendwelche Leute oder sowas, erzählt er denn. Und dann ist er wütend darauf und will da irgendwas gegen tun. Und die Frau hält nicht zu ihm, die glaubt es, sieht es ja nicht. Mhm. Und dann geht die Ehe auseinander und gibt's
große Belastung. Ist denn
unglaubwürdig, wenn es denn ein großer Geist war. Es gibt ja auch große Geister, für die ist das unglaubwürdig sein, das Schlimmste eigentlich, was passieren kann. So, dann kommen sie in eine Psychiatrie, dann kriegen sie erstmal Neuroleptika, erstmal vielleicht atypische Neuroleptika, die das unterdrücken sollen, aber auch die wirken sich ja wieder auf Parkinson negativ aus. Die werden dann unbeweglich, wenn die Patienten immer mehr unbeweglich werden in der Psychiatrie, dann, wenn sie sich gar nicht mehr bewegen, dann kriegen sie in Folge dessen, dass die Lunge nicht mehr beatmet wird, Pneumonie, Bronchopneumonie, das ist dann das, was so üblicherweise auf dem Totenschein draufsteht.
Auf dem Totenschein.
Ja, und das ist so der Gang der Dinge ohne Nadeln.
Die Halluzinationen, hat das damit zu tun, dass das Dopamin eben nicht an die Stelle kommt?
Genau, weil es mit der Zeit werden auch die anderen Synapsen oder die Rezeptoren im Gehirn, in den anderen Nervenzellen, in Sinneszellen, auch empfindlich auf Dopamin, obwohl das da eigentlich nicht der Transmitter ist, aber das Gehirn stellt sich ja immer um, welchen Reizen es auch immer ausgesetzt ist, dann werden die optischen und akustischen Projektionsfelder in der großen Rinde so erregbar, dass dann dadurch Halluzinationen entstehen, übererregbar.
Und in dieser Stufe von Pseudo-Halluzinationen und dann echten Halluzinationen, also wo der Patient das richtig glaubt. Und wenn die Nadeln haben, heißt
da habe ich bis jetzt noch keinen gehabt, der die Nadeln drin hat, der irgendwie ins Pflegeheim oder eine Psychiatrie gekommen ist.
Ja.
Ich habe ja Hunderte hinterher angerufen.
Ja, und die können dann auch die Dosis, hast du Kontakt auch mit den Ärzten, weil das hängt ja auch ein Stück mit den Ärzten zusammen, die vor Ort die Menschen weiter betreuen.
Ja, mit den Hausärzten habe ich ganz guten Kontakt. Mhm. Aber die Neurologen sind ja alle damals informiert worden, dass das alles Charlatanerie ist.
Okay.
Und dass sie das bloß nicht. Aber das ist ja so lange her, dass ja 2010 Professor Oertel verurteilt worden ist, nicht mehr zu verbreiten. Er hatte das ja vorher alles verbreitet. Und seitdem wachen aber doch viele Neurologen auf. Und die Wahrheit setzt sich ja mit der Zeit auch durch.
Also, dass die wissen, dass wirklich jetzt, dass sie aufpassen müssen, nicht normaler, wie es normalerweise ist, im Laufe der Jahre, den Anstieg der Medikamente.
Mit den Neurologen, die jetzt gemerkt haben, dass es wirkt und sich wundern, dass der Patient wesentlich weniger Medikamente braucht, mit denen nehme ich dann sofort Kontakt auf, weil es dann wichtig ist, dass zum Beispiel der Tremor, das Zittern, was ein typisches Parkinson-Medikament ist, das muss ja unterschieden werden von den unwillkürlichen Bewegungen, die Patienten haben, wenn sie überdosiert sind.
Ja, das wollte ich nicht sonst gefragt.
Denn, oft woran erkennt man das? Zittern und die Überbewegung, Überdosierung erkennt man ja an unwillkürlichen, unregelmäßigen Bewegungen, Schlenkerbewegungen, so wie beim Falstern so ähnlich. Mhm. Und wenn jetzt ein Parkinson-Patient beim Doktor anrufen, sagt, ich glaube, ich zittere, dann sagt er, dann nehmen Sie noch mehr Tabletten. Jetzt steigert er die Dosis, obwohl es gerade reduziert werden muss, weil die Patienten auch das Zittern und die unwillkürlichen Bewegungen oft nicht differenzieren. Mhm. So, und dann kommt durch dieses Missverständnis, kommt dann zustande, er kriegt ein Rezept zugeschickt oder was, ich weiß nicht, wie das passiert, aber eine Patientin, die hat, das war in der ersten Zeit, inzwischen hat sich das wohl doch schon ein bisschen rumgesprochen mit meiner Methode, dass die Medikamente dann auch reduziert werden müssen.
Ja.
Da hat mich vor ein paar Jahren eine angerufen, hat gesagt, ich nehme schon 4 Schlaftabletten, aber ich zappele die ganze Nacht. Und da habe ich gesagt, na, vielleicht reduzieren wir mal die Parkinson-Mittel, dann brauchen Sie keine Schlaftablette mehr. Mhm. Ach so, ja. Und dann hat sie es probiert und konnte wieder schlafen, ohne Schlaftabletten. Also, das ist kontraproduktiv, dass einfach da irgendwelche Leute, Ärzte so verbreiten, das wirkt nicht und das schadet ja dem Patienten sehr. Das kann eigentlich, ist eigentlich ein Unding, sowas, dass sowas zugelassen wird. Also, weil sie eben die Methode bei mir eben outen wollen, wollen nicht, dass diese Methode auf den Markt kommt, weil dann die Pharmaindustrie weniger verdient. Und das kann nicht sein, das ist nicht menschlich. Ich habe ja mein Gelöbnis geleistet, dass ich für die Patienten, für die Menschlichkeit bin.
Ja, aber es werden, glaube ich, immer mehr Ärzte,
ja, die es wachen immer mehr
auch auf, in den Kliniken.
Auch Neurologen, ja. Hausärzte. Der erste Hausarzt war der von Frau Kaiser, Dr. Mhm. Blüm. Der hat gesagt, wenn der Neurologe nicht ihre Medikamente runtersetzt, dann mache ich das so.
Ja.
Und der Neurologe wurde in Bad Driburg dann nur noch ausgelacht und geoutet. Ja. Dann war er der Dumme. Oder zum Beispiel, da gibt's Szenen, die sich da abspielen, weil meine Methode einfach noch geoutet wurde vor Jahren oder 10 Jahren. Jetzt mache ich das ja 18 Jahre. Müsste sich ja langsam rumgesprochen haben. Aber da war eine über 80-Jährige, ist mit dem Parkinson gekommen. Und eine ältere Frau. Und da hat sie gesagt, ich bin gegen den Willen meines Neurologen gekommen. So, der hat gesagt, das ist alles Charlatanerie, aber ich bin hier.
Ja.
2 oder 3 Jahre später hat sie mir einen Brief geschrieben, ich habe jetzt, mir geht es jetzt gut durch die ewigen Nadeln und meinen Neurologen, den habe ich jetzt vor Gericht gebracht, weil er mich falsch beraten hat und er musste eine Geldstrafe bezahlen. Ich bin auf Gericht so aufgetreten, habe mit der Faust am Tisch gehauen und haben sie gesagt, das kann kein Parkinson-Patient sonst. Also hat sie gewonnen.
mit dem Faust auf den Tisch. du hattest ja neulich, als wir miteinander telefonierten, hast du berichtet jetzt im Februar, es gibt auch tatsächlich sozusagen Wunderheilungen. Da ist ein Grieche zu dir gekommen.
Ja.
Im Rollstuhl. War das?
Ach so.
Oder war das noch ein anderer? Jemand ist im Rollstuhl. Nee, das war noch wer anders, genau. Im Rollstuhl zu dir gekommen, sollte
ins Pflegeheim.
Ins Pflegeheim.
Ja.
Nee, das war noch mehr, war nicht ein Griebe. Sollte ins Pflegeheim, weil die Frau es einfach nicht mehr geschafft
ja.
hat. Und dann ist der.
Nachdem er die Nadel bekommen hat, ist er aufgestanden. Aus dem Rollstuhl. Losgegangen, ja, und war die letzten Monate oder Jahre nicht mehr aufgestanden, aber dann ist er aufgestanden und hat vor Freude geweint, die Frau auch. Und hat dann gesagt, also dann ist die Entscheidung wohl doch so gefallen, dass ich ihn behalten kann und nicht in Pflegeheim gehen muss.
Ja.
Ja.
Die dürfen sich ein.
Das sind so die Geschichten, die man hier täglich erlebt,
ja.
die am Rande passieren, eigentlich filmreif sind.
Ja, ja. Aber natürlich, weil sie dann in der Regel nur einmal hier sind, ja.
Ja. Muss man hinterher telefonieren oder ich habe ja ständig WhatsApp-Kontakt mit den Patienten und Angehörigen. Das gehört ja zur Nachbetreuung dazu. Also dann erfährt man das. Aber das wird jetzt mit der Zeit natürlich für mich alleine auch ganz schön viel.
Wollte ich gerade sagen. Das ist WhatsApp. Für manche ist das ein heftiger Stress.
Ich kann jetzt, habe ich ein zweites Handy, damit ich... Wenn ich das eine Handy, wo dann ständig Patienten was wollen, damit ich das, wenn ich schlafen muss, in der Nacht beiseite legen kann.
Ja.
Aber ich kann ja nicht 24 Stunden Dauerdienst haben, das geht nee, ja nicht.
Das geht
ich muss
nicht.
Ja auch ein bisschen an mich denken.
Unbedingt. Unbedingt.
Ich werde
nicht,
noch
nicht nur Nadeln, auch nur dir selber Nadeln setzen oder so. Aber hast du das Gefühl, dass auch ein Interesse, sag ich mal, seitens von ein paar Ärzten da ist, diese Methode zu erlernen?
Ja, doch. Also sowohl Heilpraktiker als auch Ärzte wollen es lernen. Bei Heilpraktikern, da müsste man ja sagen, die dürfen jetzt nicht die Parkinson-Mittel alleine runtersetzen. Die müssten dann also mit einem Neurologen zusammenarbeiten. Ja. Also so, ich sag mal, unter vier Augen haben auch die Neurologen großes Interesse daran. Bloß offiziell dürfen sie es natürlich nicht sagen, weil sie sich auch nicht anlegen wollen mit dem Mainstream.
Ja.
Und ansonsten können wir da auch uns vernetzen, dass wenigstens, das war eigentlich das, was ich immer schon mal wollte, dass in allen Regionen Neurologen sind, die jetzt die Patienten nachbetreuen und dann auch gucken, ob die Medikamente reduziert werden müssen oder nicht.
Ja.
Ja, dass meinetwegen in jedem Land ein paar sind, die dann dafür zuständig sind, die dann die Patienten zur Nachbetreuung kriegen, weil das kann ich ja auch nicht mehr alles alleine schaffen.
Erstmal das und das, manchmal das andere ist natürlich, wenn die Pharmaindustrie, die du ja ganz klar auch in deinem Buch gesagt hast, ich kämpfe nicht gegen die Pharmaindustrie, aber ich möchte, dass wir gemeinsam sozusagen etwas schaffen, wo für die Gesundheit etwas gemacht wird und nicht sozusagen gegen Krankheit, beziehungsweise beim Parkinson, es steigert sich. Das heißt, hier geht es um Umsatz, um Gewinne an Krankheit. Ja, und dass du dein Plädoyer...
Hatte ein ganz interessantes Gespräch mit einem stellvertretenden Geschäftsführer eines Pharma-Riesens, der in 130 Ländern schon vertreten ist.
Ja.
Der stellvertretende Geschäftsführer hatte Parkinson und brauchte einen dringenden Termin.
Ja.
Also der wollte von heute auf morgen dran kommen und habe ich gefragt, warum? Weil er in der Pharmaindustrie arbeitet und nicht den Scheiß fressen will, was die da produzieren. Und da habe ich gesagt, dann kommen Sie mal, gut, schieben wir Sie zwischen, kommen Sie sofort dran, aber dann möchte ich Sie auch noch ein bisschen kennenlernen und mit Ihnen fachsimpeln.
Ja.
Und dann haben wir darüber gesprochen, ob Sie nicht, ich habe auch orthomolekulare Medizin entdeckt, erfunden und habe da auch Ambitionen und habe ich gesagt, ne, wenn Sie jetzt was durchgreifen,
das heißt die echten oder die wahrhaftigen Moleküle,
ja, die
zur Unterstützung der Gesundheit.
Das hat mein Lehrer Professor Mattis hat das als biologische Pharmakologie bezeichnet. Das heißt, wir führen den Körper die Stoffe zu, die er braucht, und das hat keine Nebenwirkung.
Ja.
So, und dann habe ich ihn darüber informiert, dass was da alles gibt. Und dann hat er gesagt, ja, wenn das jetzt spruchreif ist, wenden Sie sich an mich, dann bringen wir das auf den Markt. Mhm. Und dann sind wir der erste Pharmakonzern, der was Gesundes produziert. Und dann, uns geht es ja bloß darum, dass wir den anderen Konkurrenz machen müssen. Ja. Dann machen wir denen noch mehr Konkurrenz, wenn das soweit ist. Wir brauchten eigentlich so einen Berater wie Sie. Haben die gesagt, weil die haben zwar einen Haufen Berater, Doktoren, Professoren, aber die ticken nicht so. Ich bin ja eigentlich in der Pharmakologie, habe ich ja mal angefangen und da wurde nachher die Neurobiologie draus. Da war der Professor Mattis und hat gesagt, wir wollen eigentlich für die Zukunft die biologische Pharmakologie, das, was die Menschen gesund macht.
Ja.
Deswegen habe ich das von der Pike auf gelernt.
Ja.
Aber wo kennt das noch einer heute? Ich bin ja nun durch alles durch. Universell.
Ja. Mit 15 Jahre
Facharztausbildung.
Ja.
Da kann man noch Jahrzehnte aktiv sein, weil sich eigentlich das Wissen, wenn man es wirklich wissen will, in der Medizin so erst nachher Früchte trägt. Wenn man Jahrzehnte als Arzt engagiert, tätig war, dann schließt sich erst der Kreis von der Grundlagenforschung bis zur Klinik, bis zu den Symptomen.
Ja.
Und das hat sich bei mir jetzt abgerundet. So. Mhm. So, aber ich bleibe immer so, sage ich, bin immer der Lernende. Ich würde mich nie als, wie ein Gott weiß, ich weiß das alles oder so, würde ich nie sagen, weil es können heute nur Ärzte Zukunft haben, die sich auch immer wieder im Internet schlau machen.
Und selber in Frage stellen und weitergeben.
So wie Platon gesagt hat, ich weiß, dass ich nicht weiß.
Ja, das ist das Einzige, was ich weiß.
Ja, und die anderen, die glauben, was zu wissen, die wissen nur weniger.
Ja,
so.
Ja, Uli, das war nochmal ein richtiger Flug durch die Parkinson-Landschaft. Hm. Ich fand auch also ganz wichtige Sachen, die wichtig sind für Menschen, die mit Parkinson zu tun haben, als Angehöriger, als Betroffener. Danke ich dir und hoffe auch für Sie,
auch,
liebe Zuschauer, dass da allerhand Aha's dabei waren. Und freue mich, wenn Sie weiter dranbleiben bei Neue Horizonte TV, diesmal unterwegs. Tschüss.